Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
2 Wochen sind vergangen, seitdem wir hier bei Chip and Charge ein letztes Update gegeben haben, was die Australian Open angeht, was den Australian Open Summer angeht. Die Melbourne Summer Series sind jetzt in vollem Gang, während wir hier sprechen, beziehungsweise während ihr das hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Nachdem wir letzte Woche mal nach Österreich geschaut haben, beziehungsweise in die Schweiz und mit Simon Hering und Lukas Zara über das Tennis dort gesprochen haben und über die Australian Open Vorbereitung, wollen wir euch jetzt mal wieder einen allgemeinen Überblick geben. Philipp, es war eine ganze Menge los in den letzten 2 Wochen. In den ersten Tagen hat man gedacht, die Spielerinnen und Spieler befinden sich in einem Knast in der Quarantäne. Jetzt, wo die Quarantäne aufgehoben worden ist, liest man überall, wie frei sie sich fühlen und wie toll sie sich fühlen. Was 14 Tage Quarantäne so ausmachen.
Tja, und es ist ja eine der wenigen Situationen gewesen, wo es Tennis mal über die allgemeine Sportwelt hinaus geschafft hat und in alle großen Nachrichten hinein. Da haben ja dann doch wirklich relativ viele Menschen und vor allem Medien darüber berichtet, wie die ersten Tage in Australien verlaufen sind. Und wir haben jetzt am Ende, glaube ich, 9 positive Tests gezählt, wenn ich jetzt nicht das falsch mitbekommen habe, darunter dann auch ein Spieler und eine Spielerin. Es war erstaunlich, aber am Ende ist es dann ja doch alles wie so häufig mit viel Lärm losgegangen und dann doch etwas ruhiger zu Ende gegangen. Das traf dann auch auf diese Quarantäne zu und ich glaube, am Ende wird sich jetzt wahrscheinlich doch niemand mehr allzu groß beschweren, außer vielleicht die Spieler und Spielerinnen, die dann wirklich in einer harten Quarantäne sitzen mussten. Und wenn es bei denen jetzt nicht so läuft wie anvisiert, kann ich mir vorstellen, dass wir nochmal was dazu hören. Und ansonsten haben wir wahrscheinlich bald ganz andere Geschichten, über die sprechen werden.
Wir hoffen, dass die sportlichen Geschichten in den nächsten Wochen dann die Oberhand gewinnen, weil ich warte nach ein paar Tagen Quarantäne, hatte ich dann auch schon das Gefühl, nee Leute, ich brauche jetzt keine Updates mehr. Das reicht jetzt erstmal. Und wie gesagt, jetzt nach 14 Tagen, man sieht jetzt die Instagram-Stories von den Spielerinnen und Spielern und die fühlen sich jetzt alle sehr, sehr wohl, weil sie relativ frei sich jetzt bewegen dürfen in Australien. Und da können wir gleich über den ersten positiven Fall sprechen von einer Spielerin, Paula Badosa. Dieser Fall hat sich erst nach 6 oder 7 Tagen ergeben, wo sie schon in der Quarantäne war. Und das hat natürlich dann auch mal wieder unter Beweis gestellt, diese 14 Tage Quarantäne, die hatten schon ihren Grund. Und dass die Behörden da auch wirklich strikt waren und auch die Veranstalter von Tennis Australia dort strikt waren, auch das hat ihren Grund. Paula Badosa ist in Isolation genommen worden für 14 Tage jetzt. Und wenn bei ihr die britische Mutante nachgewiesen wird, dann kann sie erst am 5. Februar aus der Quarantäne raus und dann erst entscheidet sich für sie ja quasi, ob sie an den Australian Open wird teilnehmen können. Sollte sie keine britische Mutation haben als Virus beziehungsweise positiven Test, dann könnte sie vorher noch aus der Quarantäne raus und könnte dann noch bei den Australian Open teilnehmen. Aber die Bedingungen jetzt in dieser sehr harten Quarantäne für Badosa sollen sehr, sehr umständlich sein beziehungsweise sehr schwierig sein.
Ja, es war generell ein bisschen unübersichtlicher Fall. Also sie gehörte erstmal zu den Spielern und Spielerinnen, die sich ein bisschen beschwert hat über die Bedingungen. Ich glaube, sie war eben auch etwas erzürnt, dass sie zu denjenigen gehörte, die in die harte Quarantäne musste, weil sie auf einem dieser Flieger drauf war. Dann wurde eben nach 7 Tagen bei ihr Corona festgestellt. Sie hatte auch Symptome, wurde dann eben in dieses Hotel gebracht, worüber sie sich dann beschwert hat, dass sie dort noch mehr isoliert war oder ist, als sie im quasi alten Hotel war. Wohl einen relativ kleinen Raum, den sie mit ihrem Trainer teilt, genau, der auch positiv getestet worden sind. Und dort hat es auch einige Tage gedauert, bis sie dann Sport-Equipment bekommen haben und sich jetzt quasi versuchen, doch noch irgendwie vorzubereiten. Aber die Kommunikation scheint eben nicht ganz klar zu sein, wann sie wie erfahren wird, welche Art von Mutante sie unter Umständen hatte und wann sie da dann endgültig raus kann. Und sie steht in der Theorie noch auf der Liste für 2 Turniere. Das ist quasi eins der Vorbereitungsturniere der Australian Open, wo wir gleich noch drüber sprechen werden, und dann die Australian Open selbst. Aber du sagst es, ist nicht ganz klar, ob sie darunter fallen wird. Was klar ist, dass es natürlich Sinn gemacht hat, die Spieler und Spielerinnen, die auf diesem Flug waren, so lange unter strikte Quarantäne zu setzen, weil wir wissen, die Inkubationszeit, sie ist nun mal ein sehr reeller Fakt und der ist dann bei ihr quasi, ja, hat er zugeschlagen. Jetzt müssen wir gucken, wie es läuft. Sie hat sich dann relativ bitterlich beschwert in den letzten Tagen, via der Marker eben, dass die Bedingungen nicht ideal sind, dass sie nicht an Geräte rankommt. schauen, ob sich das jetzt für sie endgültig geändert hat. Ich habe zwischendrin auch mal wieder Fotos und Videos jetzt gesehen, wo es aussah, als wenn sie trainieren würde, eben mit ihrem Trainer zusammen. Und dann denke ich, werden wir kurz vor den Australian Open erfahren, ob sie dann endgültig auf der Liste drauf ist oder ob sie dann zum Beispiel von einer Lucky Loserin ersetzt werden wird im Hauptfeld.
Ein Lucky Loser, der profitiert hat von einer Absage eines anderen Spielers, das ist Cedric Marcel Stäbe. Der ist nämlich jetzt über die Lucky Loser-Liste in dieses Turnier reingekommen, weil Joao Sousa und Andy Murray nicht bei den Australian Open werden teilnehmen können. Beide waren vor ihrem Flug in die Quarantäne positiv getestet worden. Bei Andy Murray hieß es dann erst noch, ja, es wird noch geguckt, vielleicht können wir da noch einen anderen Flug hinbekommen nach Melbourne. Aber das hat sich dann als unmöglich erwiesen, genauso wie bei Joao Sousa. Joao Sousa war über die normale Weltranglistenposition reingekommen in dieses Turnier. Andy Murray über eine Wildcard. Deswegen erst hatte Andy Murray abgesagt und dann Joao Sousa. Und mit Joao Sousas Ausfall, damit war sicher, dass Cedric Marcel Stäbe in dieses Hauptfeld gerückt ist. Und bei Andy Murray haben die Veranstalter halt noch die Möglichkeit, die Wildcard anders zu vergeben. Aber die beiden sind nicht dabei. Und gerade Andy Murray hatte sich ja so vorbereitet, er wollte unbedingt die Australian Open mitspielen. Jetzt wird er wieder nicht mitspielen können. Und es ist eine bittere Geschichte für beide, aber dass es da eine Lex Murray gab, war von vornherein eher ja unwahrscheinlich.
Ja, ich glaube, an sich war es ja so verkauft worden, dass es überhaupt keine Lexes geben würde, falls das die Mehrzahl ist. Und dann herausgestellt, dass wir doch noch eine Lex Adelaide haben. Ich glaube, das war dann aber auch schon genug der Lexes. Und von daher musste Murray dann jetzt eben auf die Challenger-Ebene ausweichen. Es hieß erst, glaube ich, dass er in Frankreich einen Challenger spielen würde, in Quimper, und ist dann jetzt nach Biella ausgewichen. Ich glaube, so spricht man es aus. Das Biella, ist genau, dann ein Challenger-Turnier ab dem 15. Februar. Also, wer ihn sehen will, der wird die Möglichkeit bekommen, aber eben erstmal nicht auf Grand-Slam-Ebene. Hat jetzt so viele Rückschläge gehabt, auch gesundheitlicher Natur in den letzten 3, 4, 5 Jahren, dass er das hier wahrscheinlich auch verkraften wird. Und für jemanden wie Stäbe ist das natürlich eine super Sache, dass er sich da jetzt nicht umsonst 2 Wochen in die harte Quarantäne gesetzt hat, denn er gehörte dazu. Und so bekommt er jetzt nochmal die Chance, quasi bei den Australian Open anzutreten und die Chance zu nutzen.
Er ist als Lucky Loser hingeflogen nach Australien. Der war sich von vornherein nicht so ganz sicher, ob er wird spielen können, aber er kann jetzt spielen und wird auch bei dem 250er Turnier antreten können, was jetzt in der Vorwoche vor den Australian Open stattfindet, was, während ihr das hört, dann jetzt auch schon angefangen hat, das Turnier mit Cedric Marcel Stäbe, der dann auch bei den Australian Open mit antreten kann. Und wir haben ja auch gelernt in den letzten Wochen, das Preisgeld für die Erstrundenteilnehmer ist relativ hoch, sodass er dann auch einen finanziellen Vorteil aus dieser Geschichte dann raus hat. Die beiden Spieler, die nicht dabei sind, das sind Andy Murray und Joao Sousa. Ansonsten können wir noch sagen, dass Nicolas Massou auch nicht nach Australien reisen wird. Dominic Thiems Coach war auch positiv getestet worden und kann nicht mit nach Australien. Und deswegen wird Dominic Thiem jetzt während des Melbourne Summers von seinem Vater Wolfgang Thiem gecoacht.
Ja, und eins kann man vielleicht auch noch hinzufügen, nachdem ja wahrscheinlich die meisten von euch auch die Bilder in den letzten Tagen aus Adelaide gesehen haben, wie Tennis also mit Zuschauern aussieht. Und es wird so sein, dass bei den Australian Open bis zu 30.000 Menschen am Tag auf der Anlage sein können. Also es sollte sich einigermaßen anfühlen wie ein Grand-Slam-Turnier. Ich denke, es wird eben nicht alles immer stets voll besetzt sein. Da wird es Regelungen geben, aber es wird wohl relativ nah dran kommen. Und daher können wir uns aus der Ferne uns anschauen, wie sowas dann hoffentlich auch bei uns in Zukunft mal wieder aussehen kann.
Aber es war so ungewohnt, das zu sehen, oder?
Ja, was ich komisch fand, war der Winkel der Kamera. Da hat man das jetzt gar nicht so direkt wahrgenommen, wie voll das Stadion jetzt ist. Aber sobald man ja rausgezogen ist aus dieser Perspektive, vielleicht habe ich es auch nur in einer komischen Perspektive gesehen, waren sie auf einmal alle da. Und das war dann ja eins der anderen Male, wo es, glaube ich, jetzt Tennis auch in die breitere Medienöffentlichkeit geschafft hat, einfach dadurch, dass es sehr offensichtlich war, wie gut das Konzept gelungen ist. Es gab jetzt auch einige Spieler und Spielerinnen, genannt, als Serena Williams, die gesagt hat, hey, das ist ein ganz schön erstaunliches und gut funktionierendes Konzept, was wir hier haben. Ist ja auch in anderen Teilen der Erde durchaus mal angedacht worden, so ein Zero-Covid-Konzept, statt es zu machen, wie wir es jetzt hier zum Beispiel in Europa gehandelt haben. Also ich glaube, das hat dann durchaus auch nochmal für Erstaunen gesorgt. Vielleicht gewöhnen wir uns während der Australian Open auch wieder dran, dadurch, dass es auch so weit weg ist. aber es war sicherlich eher etwas, das ja erstmal ungewohnt ist.
30.000 Zuschauer dürfen bis zum Viertelfinale bei den Australian Open täglich auf die Anlage. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was sonst auf die Anlage darf. Also 60.000 Zuschauer, für die ist die Anlage ausgelegt. Und wer schon mal bei den Australian Open war, der weiß, wie weitläufig das Ganze ist und die ganze Anlage ist. Ab dem Viertelfinale werden es dann nur noch 12.000 sein, weil dann auch nur noch ganz wenig Plätze bespielt werden. Dann sind es nur noch die Margaret Court Arena und die Rod Laver Arena, maximal noch die John Cain Arena, frühere Melbourne Arena, die dazu dann kommt. Auf jeden Fall ist das Ticketkontingent, was verkauft wird in den ersten Tagen beziehungsweise an den letzten Tagen und auch in dieser Woche, in dem ja auf allen Plätzen gespielt wird, dort im Melbourne Park, werden Tickets verkauft. Wir haben am Mittwoch, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, haben wir 98 Einzelmatches, die wir sehen werden im Melbourne Park. Das ist ein Rekord für ATP und WTA und das wird ein sehr, 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 sehr spektakulärer Tag. Wir werden euch natürlich auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen darüber informieren. Haben wir noch News zu den aktuellen Australian Open? Ansonsten gehen wir nämlich gleich auf die Turniere, die es dort gibt. Haben wir nicht mehr, oder? Ja,
denke nicht. Also ich meine, die Australian Open diesem Jahr haben uns im Vorfeld mit sehr viel News versorgt. Haben ja dafür gesagt, dass wir fast mehrere Sendungen nur aufgrund dessen bestreiten können. Ich glaube, es ist okay, wenn jetzt einfach das Tennis beginnt.
Und wir kümmern uns gleich um die 5 Turniere bei Damen und Herren plus den ATP Cup. Und da werden wir mal ein bisschen drüber sprechen. Wie sehen die Felder aus? Welche Spielerinnen und Spieler sind dabei? Und wie hat Tennis Australia es auch geschafft, die Spielerinnen in der harten Quarantäne mit einem Turnier ja so ein bisschen zu versöhnen? Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk. ATP Cup. 2 250er Turniere, 3 WTA 500 Turniere. Das sind die Turniere, die wir in der nächsten Woche oder in dieser Woche sehen. Und wir können ja einfach mal mit dem ATP Cup beginnen, der letztes Jahr seine Premiere gefeiert hat und wo es dann ja auch schon gleich hieß, Mensch, der könnte in direkten Wettstreit mit dem Davis Cup und mit den Davis Cup Finals dann reingehen. Dieses Jahr ist es eine verkürzte Version. Wir haben keine 2 Wochen dadurch, dass wir auch eine andere Timeline haben mit dem Australia Summer und dadurch, dass wir die Australian Open dann schon verschieben mussten und die Spielerinnen und Spieler eine 14-tägige Quarantäne durchgehen mussten. 4 Gruppen sind es mit jeweils 3 Teams und die 4 Gruppen sind so aufgeteilt worden, dass in der deutschen Gruppe Serbien und Kanada mit dabei sind, in der Gruppe B Spanien, Griechenland und Australien, in der Gruppe C Österreich, Italien und Frankreich und in der Gruppe D Russland, Argentinien und Japan. Und Philipp, wenn man auf die Auslosung guckt, man spricht bei Auslosungen gerne von einer Todesgruppe. Die deutsche Mannschaft ist ganz nah dran, ihre Gruppe als Todesgruppe gewertet zu bekommen.
Tja, was generell erstmal auffällt, wenn man drauf schaut, es sind fast alle Spitzenspieler abgezapft worden. Wir reden gleich noch über die 250er-Turniere, aber da ist nicht viel verblieben von der absoluten Weltspitze. Die tummelt sich dann wirklich eben im ATP Cup. Und das ist natürlich, denke ich, relativ ideal für die Veranstalter, die dann hier ja quasi schon die Bühne öffnen können für die Australian Open mit einigen sehr, denke ich, ansprechenden Duellen, die wir da sehen werden. Und zu einem wird dann schon der deutschen Gruppe zum Beispiel das Zusammen- oder Aufeinandertreffen von Alexander Zverev und Novak Djokovic gehören, die hier drin sind. Und Kanada ist ja ein alter Bekannter aus dem letzten Jahr. Ich glaube, es war eins der Matches oder eine der Paarungen, bei der Alexander Zverev nicht die beste Laune im letzten Jahr hatte. Und da, denke ich, hat er vielleicht auch noch ein Hühnchen zu rupfen mit sich selber und der Situation.
Und wenn wir das in den letzten Wochen verfolgt haben, ist dann ja auch schon so ein bisschen PR gemacht worden, dass Alexander Zverev vielleicht auch wieder ein bisschen besseres Licht gerückt wird. Wir haben über die Schlagzeilen letztes Jahr gesprochen. Er hat jetzt sehr vielen Publikationen dann auch ein Interview gegeben und versucht dann jetzt auch so ein bisschen, nicht die Wogen zu glätten, aber er versucht vielleicht so einen Neuanfang zu starten, dann auch um dann in Deutschland wieder mehr wahrgenommen zu werden. Du hast es gesagt, er spielt gegen Novak Djokovic und er spielt gegen Denis Shapovalov. Kanada tritt mit Denis Shapovalov und Milos Raonic an. Serbien mit Novak Djokovic und Dusan Lajovic. Und die deutsche Mannschaft halt mit Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Kevin Kravitz und Andreas Mies. Also das ist eine wirklich famose Gruppe. Spanien wird mit Rafael Nadal dabei sein, zusammen mit Griechenland. Griechenland wird Stefanos Tsitsipas aufbieten. Australien mit Alex de Minaur. Russland wird mit Andrei Rublev dabei sein und an Daniil Medvedev. Argentinien mit Diego Schwartzmann. Japan mit Kei Nishikori. Es sind so viele gute Spieler dabei. Österreich ist mit Italien und Frankreich dabei und Österreich hat hier, glaube ich, auch eine ganz gute Chance, in die nächste Runde zu kommen.
Ja, also ich kann noch keinen absoluten Favoriten ausmachen, wo ich denke, das ist jetzt die Mannschaft, die weit kommen sollte. Aber wenn man sich anschaut, wie es bei Österreich aussieht, es hätte sie auf jeden Fall bitterer treffen können. Team in den Spitzenpartien gegen Matteo Berrettini und gegen Gael Monfils, das sind beide Spieler, gegen die er in der Vergangenheit gut ausgesehen hat. Und damit ist dann natürlich jeweils schon das halbe Schnippchen geschlagen. Wenn ein Sieg daherkommt, dann müsste nur noch etwas im Doppel passieren, wo Österreich definitiv eins der besten Doppel im Wettbewerb hat oder dann eben auf der zweiten Position, wo eigentlich kein Team überragend gut besetzt ist und wo ein Denis Novak Chancen haben sollte gegen jeden der Gegner.
Lass uns nochmal gerade auf Alexander Zverev zu sprechen kommen, wo wir gerade beim ATP Cup sind. Er hat sich nämlich dazu geäußert, dass einige Spieler dann und Spielerinnen auch in Adelaide dabei sind. Und er hat gesagt, oder er war angesprochen worden auf die Bedingungen und ob Tennis Australia hier einen ganz guten Job gemacht hat. Und wie er das sieht, dass die Spielerinnen und Spieler, die in Adelaide waren, es vielleicht ein bisschen leichter hatten. Und das hat er darauf geantwortet.
I think maybe the only real mistake that there was is maybe the Adelaide thing for the top players, because they did get more practice time on court, they did have more freedom in a way. But other than that, the quarantine and the flights, we have to accept that and we have to respect that, because, you know, if there wouldn't have been the 14-day quarantine for the people that were inside of the planes, there was positive cases afterwards as well. So maybe there would have been more people and more people involved then. And we would have had to quarantine more players. But it's going to be more difficult for those players, that's for sure. But I think we need to understand that Australia has been in a lockdown for 6 months as well, and that Australia doesn't have any COVID cases except us tennis players right now at all. And I think Australia has been dealing with coronavirus the best that any country has in the world. And for us being able to play in front of a crowd, for us being able to not live in a bubble now during the tournament, I think a lot of players really appreciate that. And we shouldn't really complain too much about the circumstances.
Alexander Zverev hatte das angesprochen mit Adelaide und Craig Tiley hat ja gesagt, die Topspieler, wenn die ein bisschen bessere Bedingungen bekommen, deswegen sind sie Topspieler, deswegen haben sie das getan und hat das so ein bisschen weggewischt. Aber Alexander Zverev hat ja schon einen Punkt, wo er sagt, die hatten einen Balkon und die konnten ein bisschen mehr trainieren etc. Ich bin sehr gespannt, ob sich das wirklich in einen Vorteil ausartet gegenüber den Spielern, die diese 5-Stunden-Regelung hatten.
Nur ich glaube, wir können ein Bild zeichnen, wo wir im Endeffekt jetzt 3 Startgruppen haben. Wir haben diese Adelaide-Gruppe, die das Beste in dieser Situation hatte oder die besten Bedingungen. Natürlich so, dass er auch schon an der Spitze steht, deswegen immer mit einem Vorsprung in so ein Turnier hineingehen würde und jetzt eben einen noch größeren Vorteil hat. Sei es eben anscheinend ist es ja so, dass die Teams von ihnen etwas größer sind, die Bedingungen waren etwas besser. Irgendwann gab es ja wie so eine kleine Social-Media-Sperre für die Beteiligten, haben wir dann noch nicht so viel mitbekommen, aber wir wissen, dass das zu den Vorteilen gehörte, die sie hatten, und der Balkon von Novak Djokovic hat ja so eine gewisse Berühmtheit erlangt. Dann haben wir diejenigen, die das sowieso ursprünglich anvisierte Protokoll durchlaufen mussten in Melbourne, also mit den 5 Stunden am Tag raus und dem relativ klar reglementierten täglichen Ablaufplan, was das Training angeht, und dann die dritte Gruppe, die absitzen musste in den Räumen. Und von daher haben wir halt wirklich schon unterschiedliche Startbedingungen. Und es ist schwer vorzustellen, dass jemand aus der dritten Gruppe den Rückstand jetzt wettmachen kann auf diejenigen in der ersten Gruppe. Aber jemand, der das normale Protokoll durchlaufen hat, wird wahrscheinlich in der Theorie zumindest nicht so einen großen Rückstand auf diejenigen in dieser ersten Gruppe haben, die in Adelaide da gesessen haben. Eben die 6 Topspieler plus ihre auserwählten Trainingspartner. Das haben ja dann auch so Leute wie Jannik Sinner zum Beispiel davon profitiert oder Denis Novak, die mit in Adelaide waren.
Wobei man sich schon fragt, wie viele Leute hat Rafael Nadal in seinem Team dabei, weil da sind einige dabei.
Ja, also eben, das denke ich, ist fast der größte Vorteil. Ja. Und von daher, es gibt auch Wintersportarten, wo man quasi in diese Verfolgungsjagd geht. Es ist, glaube ich, nordische Kombination, wo man erst springt und dann läuft.
Genau.
Die einen haben einen größeren Vorsprung, daran erinnert es. Die einen durften halt ein bisschen weiter springen als die anderen und jetzt müssen die anderen hinterherlaufen.
Schöne Analogie, die du hier wählst. nordische Kombination mit Philipp. Da können wir auch noch einen Podcast zu machen. Wir können noch auf eine Geschichte zu sprechen kommen, weil wir gerade über Alexander Zverev sprechen. Er ist angesprochen worden auf die Trennung mit David Ferrer und wir haben ja so ein bisschen dann auch beim letzten Mal nach Dingen gesucht, die vielleicht dafür sprechen, dass David Ferrer und Alexander Zverev sich getrennt haben, beziehungsweise warum die beiden sich getrennt haben. Und Alexander Zverev hat jetzt eine relativ klare Antwort darauf gegeben.
I mean, the reason that we ended with David is also because of COVID. You know, at the moment, I was very surprised with the decision in a way. But I need to respect the reasons. The reasons were that he just wants to spend time with his family as well. He just wants to spend time with his son, with his wife. And right now, you know, if he travels to Turns with me for 3-4 weeks, and if he goes back home, he needs to stay in 2-week quarantine. So he can't be with his family as well during that time. Then after a few weeks, he needs to travel with me again. And that's just something that he couldn't do during this time. So I don't think it makes sense for me to look for anyone new during COVID-19 either. I think we left everything open with David, but I think with my dad and with my brother more involved now as well, and with Michel Ledowski, who was with me during the US Open, I have a great coaching team, and I think I can win big tournaments with that coaching staff that I have.
Also Michael Ledowski scheint jetzt auch zu seinem Coaching-Team zu gehören, sein Vater, sein Bruder natürlich auch mit dabei und er lässt sich die Türen öffnen für eine Rückkehr von David Ferrer und vielleicht in einem Jahr sind die beiden dann auch wieder zusammen, da ist, hört sich jedenfalls nicht so an, als ob sie im Streit geschieden sind.
Nö, und wenn man generell jetzt so ein bisschen, eben, du hast die Interviews angesprochen, die er gegeben hat. Ich habe jetzt nicht in allen Medien alle Interviews gesehen, aber das, was ich jetzt quasi mit aufgeschnappt und vielleicht ein bisschen interpretiert habe, ist ja ein gewisser Rückzug wieder auf diese Kernfamilie in allen Angelegenheiten. Eben die klare Einbindung von seinen beiden Eltern, auch von Mischa Zverev, der jetzt so eine fast so eine Hybridrolle einnehmen wird zwischen großem Bruder, Trainingspartner, Manager, so klingt das alles. Das ist, glaube ich, etwas, was ja sowieso anvisiert wurde und zeitgleich hat er ja jetzt auch immer mal wieder durchblicken lassen, dass er mehr Verantwortung übernehmen will. Also einerseits eine sehr bekannte Struktur, die er sich sowieso schon immer verlassen konnte und zeitgleich, ja, dass er mehr der Dinge, die zu tun sind, wenn man ein Weltstar im Tennis ist, selber übernimmt. Also ich bin gespannt, wie das läuft, ob dieser Kern dann wieder aufgeweicht werden wird am Ende von Covid oder sich das jetzt erweisen wird, ob es eben eine Situation wie bei Wozniacki ist, wo er wirklich einfach immer alle eingebunden gewesen sind über die ganze Karriere und es immer mal wieder von jemand von außen dazugekommen oder ob das Ganze dann doch nochmal aufgeweicht wird, ein anderes Management dazugeholt wird etc. Man kann gespannt sein, aber jetzt scheint das Motto für den Start zumindest des Jahres erstmal zu sein, das auf diese Kerngruppe und Kernfamilie zu fokussieren.
Das sind unsere News erstmal zu Alexander Zverev, / zum ATP Cup. Und jetzt, wo wir bei den Herren schon sind, können wir auch über die beiden 250er Turniere sprechen, die wir in dieser Woche sehen. Das sind auf der einen Seite die Great Ocean Road Open und auf der anderen Seite die Murray River Open. Und da muss man auch diese Woche ein wenig aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt in diesen beiden Turnieren. In den Murray River Open ist Stan Wawrinka an 1 gesetzt. Borna Coric ist unter anderem dabei, Casper Ruud ist dabei, Hugo Humbert, Felix Auger-Aliassime und Gregor Dimitrov ist an 2 gesetzt. Bei dem Turnier, bei den Great Ocean Road Open ist David Goffin an 1 gesetzt, Hubert Hurkacz ist dabei, Alexander Bublik, Nikolaus Basilashvili, Miomir Kaczmanowicz, Karen Khachanov an 2 gesetzt. Was ich finde, was die Veranstalter ganz gut hinbekommen haben, es sind 2 solide 250er Turniere und sie sind ungefähr beide gleich stark besetzt. Das sehen wir gleich auch bei dem 500er Turnier in der Damen nochmal.
Ja, also da scheint man wirklich dafür gesorgt zu haben, dass die eben jetzt weder in der Spitze noch in der Breite abfallen. Und es wäre ja auch schade gewesen, wenn das passiert wäre, sondern man hat versucht wohl wirklich die, ja, zumindest unter diesen Umständen idealen Voraussetzungen zu schaffen. Und ich kann mir vorstellen, dass relativ viele Blicke zu dem Turnier gehen werden, was von Stan Wawrinka angeführt wird, der übrigens jetzt auch in den letzten 2-3 Tagen erzählt hat, dass er Covid gerade überstanden hat über Weihnachten und Trainingsrückstand hatte. Also da müssen wir mal gucken, wie er das verkraftet hat. Aber mit ihm in diesem Turnier sind eben ja schon so ein bisschen Namen drin, die ziehen. Dimitrov, dann natürlich Auger-Aliassime, der im kanadischen Team keinen Platz gefunden hat. Dann Bernard Tomic und Nick Kyrgios, die in der zweiten Runde aufeinandertreffen könnten. Das wäre natürlich eine äußerst amüsante Angelegenheit. Dann die Kroaten, die rausgefallen sind, eben nicht beim Etihad Cup teilnehmen konnten in Form von Marin Cilic und Borna Coric. Also da sind schon so ein bisschen die vielleicht leicht größeren Fische drin oder zumindest die bekannteren Fische unter denen, die hier alle schwimmen werden.
Nick Kyrgios spielt in seiner ersten Runde gegen Alexandre Müller und er wurde angesprochen, auf ob er da seinen Gegner kennt und er hat gesagt, ich habe nicht mal auf die Auslosung geguckt, ich gehe raus, ich spiele und das andere, das wird sich ergeben und eine zweite Runde gegen Bernard Tomic, ernsthaft, der Tennisgott muss uns jetzt auch mal wieder was geben und das wäre halt eine schöne Geschichte, Bernard Tomic trifft in seiner ersten Runde auf Mark Pullmans und wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, Bernard Tomic hat sich bemüht, hat wirklich alles getan, um sich zu qualifizieren, ist den ganz schweren Weg gegangen über die Qualifikation in Doha und jetzt trifft er auf Mark Pullmans und wie gesagt, in der zweiten Runde könnte Nick Kyrgios warten. Das sind die beiden 250er-Turniere. Wenn ihr uns auf Twitter folgt, dann werdet ihr wissen, wir werden euch natürlich dann über diese beiden Turniere informieren, genauso wie über die insgesamt jetzt drei 500er-Turniere bei den Damen. Die 500er-Turniere waren eigentlich so angesetzt, dass die Top 32 Spielerinnen alle dabei sind. 16 von diesen Top 32 werden in das Yarra Valley Classic gepackt und die anderen 16 in das andere Turnier und das habe ich jetzt gerade zugemacht, die werden
die Gippsland Trophy.
Gippsland Trophy, genau. Da allerdings unter den Spielerinnen einige dabei waren, die in die harte Quarantäne mussten, hat Tennis Australia gesagt, na, dann machen wir noch ein drittes Turnier davon. Und das dritte Turnier ist die Grampians Trophy. Und die beginnt noch zwei Tage später und hat dann auch ein extrem erlesenes Feld. Und lass uns bitte mal mit dieser Grampians Trophy anfangen. Es ist ein 28er Main Draw, also 32, ein Baum mit 32 Spielerinnen, 28 davon werden gesetzt. Und da sind so Namen wie Bianca Andreescu, Belinda Bencic, Victoria Azarenka, Elena Rybakina, Maria Sakkari, Annette Kontaveit, Jennifer Brady, Angelique Kerber, Alison Risk dabei. Das ist ein verdammt gutes Feld, was wir dort sehen, bei diesem Quarantäneturnier, können wir es ja so nennen.
Ja, hätte sogar weiterlesen können. Da kommt wirklich so alles noch. Sloane Stephens dabei, Svetlana Kuznetsova ist dabei. In der Theorie auch Paula Badosa, wo sie denn teilnehmen kann. Und es ist, ja, acht der Namen, die du vorgelesen hättest, hätten auch irgendwie das Viertelfinale bei den Australian Open sein können. Und ich denke, es ist wirklich eine eigentlich ganz kluge Herangehensweise, hier die Spielerinnen eben quasi ihnen ein eigenes Turnier zu geben, um da dann nicht schon noch weitere Nachteile zu schaffen und um dann natürlich auch so ein bisschen eine finanzielle Entschädigung zu geben. Das Turnier wird zwar weniger Preisgeld haben als die anderen beiden 500er-Turniere, aber trotzdem denke ich, wird hier finanziell einiges gut gemacht werden können, was sonst vielleicht nicht geklappt hätte. Und diese Spielerinnen dann direkt auf jene treffen zu lassen, die zwei Wochen normal trainieren konnten oder in Adelaide trainieren konnten, das wäre wahrscheinlich wirklich bitter gewesen. Wer sich übrigens fragt, wie machen es die Herren, da kriegen diejenigen, die in der harten Quarantäne gesessen haben, einfach einen Tag mehr und müssen erst am Dienstag in ihre Turniere starten. Trotzdem finde ich die Idee jetzt hier etwas charmanter, muss ich sagen. Aber ich denke, bei den Herren hätten sie wahrscheinlich ein sehr kleines Turnier veranstalten müssen, wenn sie es so gemacht hätten.
Ja, und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Idee auch sehr, sehr smart. Und die Spielerinnen, die hier bei diesem Quarantäneturnier sind, da wird natürlich ein großer Blick drauf geworfen werden. Aber das ist ein wirklich erlesenes Feld. Aber auch die beiden anderen Felder müssen sich überhaupt nicht verstecken. Und da ist ja schon die erste Runde begonnen, bei der Yarra Valley Classic und beim... Gippsland Trophy, genau, Entschuldigung. Beim Yarra Valley Classic, da haben wir zum Beispiel Ash Barty, die an 1 gesetzt ist. Sofia Kenin ist an 2 gesetzt. Gabini Muguruza ist dabei. Petra Kvitova, Zhang Zhuai, Markita Vondrushova, Serena Williams, die in ihrer ersten Runde auf Daria Gavrilova treffen wird. Auch hier können wir sagen, ist ein fantastisch besetztes Turnier.
Ja, also ich meine, das fällt dann natürlich auf im Vergleich zu den Herrenturnieren, wo sich bei den Herren die absolute Spitze im ATP Cup bündelt. Ist es hier dann verteilt worden, aber wenn man hier drauf guckt, das ist wirklich ein klassisches 500er-Turnier. Und wir haben zum Beispiel in der letzten Nacht schon Venus Williams gesehen, die wirklich wenig Aufhebens im Match gegen Arantxa Rus gemacht hat. Und hier ist dann einiges dabei. Unter anderem könnten wir im Viertelfinale das Australian Open-Finale des letzten Jahres sehen zwischen Garbiñe Muguruza und Sofia Kenin. Da bin ich mal gespannt. Und wir hatten einen Sieg von Mona Bartel auch in der letzten Nacht, die gegen die australische Wildcard Kimberly Birrell gewonnen hat und jetzt auf Jessica Pegula trifft, die ja im letzten Jahr so eine der Aufsteigerinnen war und sich wirklich ziemlich klar etabliert hat in, ja, im Ranking, wo Mona Bartel auch mal einstand.
Im anderen Turnier ist Simona Halep hier an 1 gesetzt. Laura Siegemund ist unter anderem dabei, die ist an 16 gesetzt, trifft auf Sarina Diaz in ihrer ersten Runde. Iga Świątek wird dort auf Kaya Juvan in der zweiten Runde zum Beispiel treffen. Und dort haben wir einige wirklich interessante Partien. Wir hatten zum Beispiel in der ersten Runde jetzt Jelena Ostapenko gegen Sarah Errani, was mal wieder mit sehr viel Drive versehen war. Und Naomi Osaka trifft in ihrer ersten Runde auf Alize Cornet oder Ayla Tomljanovic. Also auch hier ein richtig gut besetztes Turnier und auch hier können wir uns, glaube ich, noch eine ganze Woche voller wirklich toller Begegnungen treffen. Und wir können sagen, dass Andrea Petkovic zum zweiten Mal nach Oktober 2019 ein WTA-Match bestritten hat und es jetzt gewonnen hat in der Nacht gegen Martina Trevisan mit 7-5 im dritten Satz. Sicherlich eine ziemlich gute Nachricht für Andrea Petkovic.
Ja, und es klang auf einmal anders bei ihr. Ich weiß nicht, ob es anderen auch aufgefallen ist. Vielleicht war es auch nur ein Zufall, aber ihr Stöhnen oder die Atemtechnik wahrscheinlich, die sie benutzt hat, klang ganz anders als in den vergangenen Jahren. Ich bin gespannt, ob sich das so fortsetzen wird. Und sie wird jetzt wahrscheinlich auch eine größeren Courts bekommen, denn sie trifft auf Elina Svitolina, immerhin ja einer der größeren Namen, die es im Tennis gibt. Und wenn ich mich recht erinnere, sind die beiden auch letztes Jahr bei diesem Schaukampf in Berlin aufeinander getroffen. Und ich glaube, Petkovic hat damals gewonnen. Aber das ist jetzt sehr tief in meiner Erinnerung gekramt. Aber ich meine, dass das damals so der Fall war. Und hier werden natürlich wirklich alle auf Osaka gucken, alle auf Halep gucken. Das sind zwei der Spielerinnen, die davon profitiert haben, in Adelaide dabei zu sein und die auch zur ersten Reihe der Favoritinnen bei den Australian Open gehören werden.
Simona Halep hatte einen Schaukampf gegen Aspati bestritten, hat den knapp gewonnen. Bei beiden hat man da noch gesehen, da war noch sehr viel Sand im Getriebe bei Barty und bei Simona Halep. Bei Barty ist ja das letzte Match dann auch mehr als 12 Monate her.
Ja, es war die damals sehr bittere Halbfinalniederlage gegen Sophia Kennen bei den Australian Open. Fast noch berühmter war, wie sie danach mit ihrer kleinen Nichte ins einem kleinen Baby in die Pressekonferenz gekommen ist, was ja damals auch für einiges an Aufsehen gesorgt hat.
Die Damen also mit 3 500er Turnieren, die Herren mit 2 250er Turnieren und plus dem ATP Cup. Und wie gesagt, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 98 Einzelmatches, die wir erleben werden. Da können wir uns auf einiges gefasst machen. Insgesamt 388 Matches in dieser Woche, inklusive einem Doppel. Und das ist eine Rekordwoche für ATP und WTA. Sowas hat es noch nie gegeben. Aber komische Dinge bzw. komische Pandemien, die sorgen dann auch für komische Umstände und für ganz, ganz viel Action. Aber wie gesagt, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Das waren unsere Überblicke über die Turniere, die es in dieser Woche geben wird und gibt. Wenn wir uns gleich wieder hören, haben wir noch einen News-Teil und da sprechen wir dann unter anderem über eine Paarung, die sich ja im letzten November gefunden hat, wo man dann auch zweimal drüber nachdenken muss. Günther Bresnik und Gael Monfils arbeiten jetzt zusammen. Darüber sprechen wir gleich unter anderem bei meinsportpodcast.de und Chip and Charge im Tennis Talk. Die News der Woche fangen wir in dieser Woche an mit einer Nachricht, die ist schon knapp zwei Wochen alt. Günther Bresnik und Gael Monfils arbeiten jetzt zusammen. Seit November haben sie wohl schon zusammengearbeitet und Günther Bresnik ist jetzt nicht mit in Australien dabei. Wir coachen sie am Telefon. Er hat dann auch noch so ein bisschen passiv drauf reagiert, ob die Zusammenarbeit jetzt von längerer Dauer sein wird. Und da muss man dann, glaube ich, auch zweimal hingucken, dass die beiden miteinander arbeiten, weil Günther Bresnik hat zuletzt Dominic Thiem gecoacht und Dominic Thiem ist jetzt nur wirklich ein Arbeiter, ein absoluter Arbeiter. Gael Monfils eher der Künstler. Auf den ersten Blick hat man das Gefühl, das passt gar nicht so gut, das könnte gar nicht so gut passen. Aber wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, könnte man denken, ja, vielleicht ist das ja das, was Gael Monfils im Herbst seiner Karriere nochmal benötigt.
Ja, also die Überraschung war groß. Bresnik hat sie in seiner gewohnten Art natürlich jetzt auch schon ein paar Mal wieder in den Medien erklärt oder ich nehme mir jetzt mal die Freiheit raus, ein bisschen durch die Medien durchgeblökt, auch zu den Themen Dominic Thiem, was da noch alles ansteht. Ja, also ich habe es nicht kommen sehen. Man muss natürlich sagen, dass Gael Monfils über die Jahre relativ viele verschiedene Trainer ausprobiert hat und er ist natürlich für viele, die trainieren, auch eine große Chance, weil das Potenzial unbestritten eben so groß ist. Er ist einer der besten Athleten auf der Tour, er kann wunderbar improvisieren. Bresnik hat dann ja auch richtiger festgestellt, dass Monfils halt sehr schnell denkt und deswegen sehr schnell auf neue Situationen reagieren kann. Er hat aber eben das Problem, dass er sich sehr auf seine körperlichen Fähigkeiten verlässt. Und ich hatte bei ihm auch das Gefühl in den letzten 2 Jahren, dass er nicht immer die größte Grundfitness mitbringt, dass er also nicht unbedingt immer in der Lage ist, das alles über viele Stunden durchzuziehen. Und er hat ihn in diesen Interviews jetzt eben gelobt als schnellen Denker und kreativen Menschen und hat gesagt, er hätte harte Arbeit von seinem Vater gelernt, aber er hat eben auch festgestellt, dass noch einiges zu tun. Und er klang jetzt nicht überenthusiastisch, dass das was wird und hat auch klar festgestellt, dass er sicherlich noch ein Stück hinter Dominic Thiem ist. In seinen Fähigkeiten, in seinen aktuellen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob Kyle Monfils das alles mitverfolgt, aber es ist mal wieder eine erstaunlich offene Interviewserie von Günter Bresnik gewesen.
Man kann sich bei Günter Bresnik nicht darüber beschweren, dass er sehr verschlossen ist.
Nö, also eben, wer sich interessiert, der gebe bei Google oder anderen Suchdiensten Bresnik Monfils ein. Ich glaube, es gab 2 oder 3 längere Interviews in den letzten Tagen, wo er dann relativ offen die Situation analysiert hat und er hat nicht unbedingt Unrecht damit. Es ist jetzt halt und es gehört zu seiner Art und seiner Arbeitstechnik dazu, aber es hat wahrscheinlich auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass er jetzt unter Umständen hat es dazu beigetragen, dass er Dominic Thiem zum Beispiel nicht mehr trainiert.
Aber in dieser Woche steht dann ja auch nochmal das Match zwischen Dominic Thiem und Gael Monfils an. Also vielleicht werden wir einen ersten Einblick darauf bekommen, was Gael Monfils und unter Günter Bresnik gelernt hat, beziehungsweise was Bresnik ihm schon für Tipps geben kann. Er hat gesagt, naja, der Gael ist noch eine Stufe unter dem Dominic. Und wie es weiterlaufen wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Personalie gewesen, die wir hier dann nochmal ein bisschen aufarbeiten wollten. Eine andere Personalie ist Dajana Jastremska. Die hat so ein bisschen dafür Aufsehen gesorgt, dass sie einen positiven Dopingtest selber kommuniziert hat. Natürlich dann wieder, wie wir es häufig so hören, gesagt, sie wüsste nicht, wie die Substanz in ihren Körper gekommen ist, ist dann aber, und auch das war eine Überraschung, mit in einem der Flieger gewesen, die nach Melbourne geflogen sind. Sie hat dann noch einen Einspruch eingelegt und wollte dann ihre Teilnahme an den Australian Open noch mit diesem Einspruch durchdrücken. Der ist aber jetzt zurückgewiesen worden. Jetzt ist sie wohl umsonst nach Australien geflogen.
Ja, es gibt noch eine letzte Möglichkeit, die ist aber relativ kompliziert. Sie hat jetzt versucht, einen weiteren Einspruch beim Sportgerichtshof Kass einzulegen, um zu gucken, dass die ihr noch die Möglichkeit geben zu spielen. Bin kein Rechtsexperte, aber so ein bisschen, was ich rumgelesen habe, scheint das schwer zu sein, unter der Verteidigungsstrategie, die sie gewählt hat, das Ganze zu verargumentieren. Es kann also sein, dass sie eben wirklich umsonst rübergeflogen ist. Sie war auch eine derjenigen, die 2 Wochen in harter Quarantäne gesessen hat. Sie steht in der Theorie auch noch auf der Liste dieses dritten WTA-Turniers drauf. Und es hat ja durchaus für viel Aufsehen gesorgt, dass sie da mitgeflogen ist und quasi zusätzliche Kosten erzeugt hat. Man kann gespannt sein, wie die ganze Sache ausgeht. Und vor allem wird es natürlich interessant, wenn der Kass sagt, sie kann doch teilnehmen und sie ist dann eben am Ende dabei. Und dann könnte es recht schnell eine Verhandlung geben nach den Australian Open, wo die Chance durchaus da ist, dass sie gesperrt wird und dass dann alles wieder einkassiert würde, was hier stattgefunden hat. Also ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich würde eher annehmen, dass der Kass das nicht durchwinken wird.
Sie hätte eigentlich nicht an Bord dieser Maschine sein dürfen. Da hätte es eine Anhörung vorher geben müssen. Jetzt war sie dann auch noch 2 Wochen in harter Quarantäne. Das ist eine Geschichte gewesen, das hat von vorne bis hinten nicht gepasst. Das ist so ein richtiger Gehirnfurz insgesamt gewesen die letzten Wochen. Man verzeihe mir meine direkte...
Ja, wenn ich verstanden habe, was hier, oder richtig verstanden habe, was hier passiert ist, dann war es folgendes. Sie hat gesagt, sie wird Einspruch einlegen. Das machen ja dann, also die allermeisten legen erstmal Einspruch ein in irgendeiner Form. Hier hat sie einen Einspruch eingelegt gegen quasi die vorläufige Sperre. Also sie hatte den positiven Test, sie hat ihn öffentlich gemacht, sie hat eine vorläufige Sperre kassiert bis zu ihrer Anhörung. Sie hat gesagt, sie wird gegen diese Sperre Einspruch einlegen, hat aber, soweit ich das verstehe, diesen Einspruch erst geltend gemacht in dem Moment, wo sie in Australien gelandet war. Und deswegen ist dann erst der Prozess losgegangen, um zu schauen, ob sie wirklich vorläufig gesperrt werden kann. Und deswegen musste dann WADA und der ITF daran. So verstehe ich es. Aber es ist relativ spitzfindig auf jeden Fall gemacht worden und es passt natürlich wieder alles in Sportbürokratie und Sportrechtsprechung rein. Und müssen wir mal gucken, wie der Fall weitergeht.
Das ist die News rund um Dajana Jastremska gewesen, die Nachrichtenlage. Und jetzt haben wir noch eine News und die dreht sich um den Deutschen Tennisbund. Denn der Deutsche Tennisbund hat einen neuen Präsidenten, Dietlauf von Arnim. Bislang der Präsident des Tennisverbandes Niederrhein hat sich einer Kandidatur gestellt bei dieser DTB-Mitgliederversammlung, die es an diesem Sonntag gegeben hat. Und Ulrich Klaus hat seine Kandidatur zurückgezogen, nachdem der Mitgliederverband oder die Mitgliederversammlung dafür gesorgt hat, dass jetzt auch Regionalpräsidenten zeitgleich DTB-Präsidenten sein können. Die Abstimmung gab es zuerst. Die ging so aus, dass die Mitglieder gesagt haben, ja, ein Regionalpräsident kann jetzt auch DTB-Präsident werden. Und dann hat Ulrich Klaus seine Kandidatur zurückgezogen. Und dann ist Dietlauf von Arnim als einziger Kandidat jetzt tatsächlich gewählt worden. Er wird 5 VizepräsidentInnen haben. Helmut Schmidbauer für Haushalt und Finanzen. Das ist der Landesverbandspräsident von Bayern. Dirk Hordorf wird weiterhin das Ressort Spitzensport, Ausbildung, Training und Jugendsport haben. Nico Weschenfelder für den Bereich Wettkampfsport. Dr. Maria Schneider für die Sportentwicklung und Reik Packeiser für Recht und Vermarktung. Das ist der Landesverbandspräsident des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen. Der DTB hat einen neuen Präsidenten, Ulrich Klaus. An den hatten wir uns in den letzten Jahren schon gewöhnt. Und wir können sagen, der DTB hat ja schon Schritte in die richtige Richtung gemacht. Es gab ja eher positive Schlagzeilen in den letzten Jahren für den DTB, denn negative Schlagzeilen.
Ja, kann man so sagen. Ich erinnere mich noch, wie wir über, glaube ich, seine erste Wahl gesprochen haben. Dann ist er damals, oder wäre er fast gegen Michael Stich angetreten vor einigen Jahren, der dann seine Kandidatur zurückgezogen hat. Ich muss sagen, bin etwas überrascht, dass das jetzt so gekommen ist. Auch erst in den letzten Tagen so richtig klar geworden. Wer sich für noch mehr Details interessiert, der schaue nach beim Tennismagazin oder auch bei der FAZ, die sich da beide ein bisschen reingekniet haben in den letzten Tagen, wie das alles zum Beispiel damit zusammenhängt, wie jetzt eben das Präsidium geöffnet wird und was das mit den Kandidaturen zu tun hat. Die haben es beide gut aufgeschrieben und auch, glaube ich, besser zusammengefasst, als wir es können. Den Namen Dietlauf von Arnim, den kennen vielleicht einige noch, die sich an den World Team Cup erinnern. Er war immer so ein bisschen der Turnierchef und er stand dann bei den Siegesfeiern immer drauf. Und wer ihn nicht kennt, der google ihn und dann wird zumindest den Älteren von uns wieder einfallen, der ist das. Er ist nämlich auch eng verbunden mit dem Rochus Club in Düsseldorf. Und ja, es scheint darum zu gehen, so wurde es jetzt von ihm auch kommuniziert, dass das noch mehr aus den jetzigen Möglichkeiten rausgeholt werden soll. Und es ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, dass Tennis nochmal eine neue Popularitätswelle bekommen wird. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Alexander Zverev noch viele Erfolge einfahren wird in den nächsten Jahren. Und da scheint es eben verschiedene Blicke drauf gegeben zu haben, wie das zu gestalten ist. Und Klaus war eben wirklich eher so die stete Hand, der dafür gesorgt hat, dass bestehende Konflikte sich aufgelöst haben und dass das Schiff ja wirklich so ein bisschen erstmal auf Kurs gebracht wurde. Und die Annahme scheint jetzt eben unter diesem Team von Arnim zu sein, dass man das Schiff wieder etwas schneller machen kann, ohne dabei dann wie früher eben gleich ins Wanken zu geraten. Bin sehr gespannt, was das jetzt im Alltag bedeuten wird. Wahrscheinlich gar nicht so viele Unterschiede, aber gucken wir mal.
Wir werden sehen. Also mich hat es tatsächlich auch überrascht und das Tennismagazin hat am Donnerstag die Geschichte dann rausgeholt und hatte gesagt, hier, das könnte Überraschungen geben am Sonntag bei dieser Mitgliederversammlung. Und da hat das Tennismagazin nicht zu viel versprochen. Ulrich Klaus ist nicht mehr der Präsident des Deutschen Tennisbundes. Es ist jetzt Dietlauf von Arnim, der vorher der Präsident des Verbandes am Niederrhein war. Und früher, wie gesagt, wie Philipp gesagt hat, mit World Team Cup und am Rochus Club aktiv war. Und das waren unsere News zu den Dingen rund um den DTB. Und dann können wir noch einmal gerade einen kurzen Blick auf den ATP-Kalender werfen, weil da gab es nämlich noch einige Verschiebungen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Turnier in Indian Wells verschoben worden ist. Die wissen noch nicht, wann sie es bringen wollen dieses Jahr. Sie wollen es noch unbedingt in diesem Jahr machen, aber im März wird es nicht stattfinden. Das Turnier danach, die Miami Open, die werden ganz normal in Miami und auch im Hard Rock Stadium stattfinden. Allerdings, es gibt den Center Court nicht im Hard Rock Stadium, sondern der frühere Grandstand wird quasi der Center Court sein. Also sie werden eine andere Aufteilung bei den Courts haben. Was haben wir noch an Turnieren, die in diesem Jahr dann noch stattfinden beziehungsweise neu reingenommen worden sind?
Ja, das Interessanteste ist vielleicht, und ist auch relativ versteckt in der Pressemitteilung der ATP, die da rauskam, und zwar die Information, sie versuchen im Moment Einjahreslizenzen zu vergeben. Also ein bisschen das, was wir im letzten Herbst zum Beispiel in Köln gesehen haben, versuchen sie sich jetzt Partner an Bord zu holen, die über ja, für ein Jahr Turniere veranstalten. Und dazu wird dann unter anderem das Turnier in Singapur zählen, was direkt nach den Australian Open stattfinden wird, in Ergänzung zu dem Hallenswing, der dann in Europa beginnt, und den Sandplatzturnieren in Südamerika. Dann ist noch ein Sandplatzturnier in Marbella dazu gekommen, direkt nach Miami. Ich glaube, in Marbella hat es ja auch immer wieder Challenger-Turniere gegeben und relativ viele bekannte Spieler sind dort ja auch stationiert. Und dann hat es auch noch ganz interessant, und so ich das verstehe, ist, dass erstmal ein permanenter Wechsel die Lizenz aus Budapest rüber gewandert nach Belgrad. Und beides sollen Sandplatzturniere sein. Ich glaube, das richtig verstanden zu haben, bin aber gespannt, wie sich das am Ende alles auswirken wird. Also es könnte sein, dass wir relativ viele Turniere in den nächsten Monaten sehen werden und dass die aber dann eben unter solchen Einjahreslizenzen stattfinden und dementsprechend wahrscheinlich auch ein bisschen billiger für die Veranstalter sein werden, als wenn man gleich eine längerfristige Lizenz mit all den Kosten, die dazugehören, übernimmt.
Also die Singapore Tennis Open vom 22.02. bis zum 28.02., was Philipp angesprochen hat. Dann die Anytech 365 Andalusia Open in Marbella vom 5.04.21 bis zum 11.04. Und dann haben wir noch das Turnier, die Serbia Open in Belgrad vom 19.04. bis zum 25.04.21 in der Woche vor den BMW Open in München. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie exakt diese Turniere dann stattfinden werden. Wir haben immer noch die Pandemie und müssen erstmal darauf schauen, aber das ist der Plan im Moment von der ATP, und Philipp hat es gesagt, es werden Einjahreslizenzen in diesem Jahr vergeben, und die Kölner Veranstalter letztes Jahr haben ja durchaus gute Erfahrungen gemacht mit dem Turnier, mit diesen beiden ATP-Turnieren in Köln. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie ein Turnier geplant wird, dann könnt ihr nochmal in den Podcast reinhören, den ich zusammen mit Oliver Müller gemacht habe, dem Turnierdirektor von den Cologne Open. Der hat darüber gesprochen, wie sie die Lizenz bekommen haben vom Nürnberger Turnier, und im Mai soll ja die Cologne Open dann in Köln stattfinden. Und ansonsten sind die beiden Podcasts mit Simon Häring und mit Lukas Zara natürlich immer noch aktuell, die könnt ihr auch noch hören. Und wir können jetzt noch einmal gerade einen Blick nach vorne werfen. Nächste Woche beginnen die Australian Open. Wir werden so viele Dailies, so viele Updates wie möglich bringen als Podcast. Wir wissen noch nicht genau, wie viele wir bringen werden, aber wir werden auch natürlich unsere Vorschau auf die Australian Open bringen. Die wird Ende der Woche dann kommen.
Genau, ich habe jetzt leider nicht die exakten Tage vor mir hier, aber ihr könnt auf jeden Fall schon mal damit rechnen, dass wir nach beiden Finals einen Podcast haben werden. Und an den ersten beiden Tagen der Australian Open auch. Und dazwischen werden wir dann Lösungen finden. Ich habe quasi in jeder der Australian Open Wochen ein Zweitagesseminar meiner Ausbildung, und wir bauen außenrum, und dann gucken wir mal. Ich kann mir vorstellen, dass sich auch noch abseits von mir vielleicht noch ein, zwei Möglichkeiten finden werden, etwas zu machen.
Wir werden euch auf jeden Fall über den aktuellsten Stand dann informieren, und ihr werdet genügend Podcasts während der Australian Open haben, und wir freuen uns alle auf das Turnier und hoffen, dass es ein großes Turnier werden wird. Und wie gesagt, Ende dieser Woche gibt es dann schon die Vorschau dann auf die Australian Open. Das war's mit dem neuen Podcast von Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ich habe es vorher schon mal gesagt, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram, und ansonsten gibt es, wie gesagt, Ende der Woche die Vorschau auf die beiden Hauptfelder der Damen und Herren bei den Australian Open. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.